Ich möchte noch diesen Vers aus den Sprüchen lesen und nennen. Und zwar, wir hatten ja darüber gesprochen, wenn wir die Wahrheit sprechen, wenn wir die Ordnung in Gottes aufrichten und erklären, dass Gott sich dazu stellt und dass da wirklich Wunder geschehen. Und da gibt es einen interessanten Vers in Sprüche 28, Vers 23. Da steht, wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Und das ist wirklich wahr. Wir brauchen als Älteste, als Leiter die Sicherheit, die allererste Reaktion, die nicht immer so toll ist, überleben zu können und weiterblicken zu können und zu sagen, ja, das wird noch, das kommt noch in Ordnung. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Sprüche 28, Vers 23. Und ich hatte erwähnt, dass Menschenfurcht etwas ist, was wir uns als Leiter nicht leisten können. Und da haben wir einen Vers dann im nächsten Kapitel, 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Es gibt Gespräche, die wir dann führen oder haben, wo unsere Loyalität getestet wird. Sind wir Gott gegenüber loyal oder mehr den Menschen gegenüber? Gut, das wollte ich noch ergänzen. Ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen, dass die Ältesten den Lehrauftrag haben für die Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass nur ausschließlich die Ältesten lehren dürfen, aber die Ältesten überwachen, welche Lehren werden gelehrt. Die Ältesten passen darauf auf, dass das dem biblischen Standard entspricht, dass es dem Wort Gottes entspricht, was gelehrt wird. Vor einigen Zeit habe ich was gelesen. Irrlehren entstehen in der Regel, wenn man über bestimmte Dinge eine teilweise Erkenntnis hat und die zur Doktrin erhebt. So entstehen Irrlehren. Man hat eine stückweise Erkenntnis über eine Sache und wenn man die als Doktrin erhebt, dann ist es eine Irrlehre. Und das Psalm 119, ich glaube Vers 160 steht, die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit. Also wenn wir dann an diesen Vers kommen und an den kommen wir dann irgendwann, dass das Weib in der Gemeinde zu schweigen hat, dann greift erstmal dieser Vers auf Psalm 119, Vers 160, die Summe des Wortes ist Wahrheit. Also wir können nicht einzelne Verse aus der Bibel ausschneiden und das ist jetzt die einzige Richtung, das nehmen wir jetzt wörtlich und lassen allen anderen Kontext weg. Das funktioniert nicht, das geht nicht gut. Also das ist die Verantwortung einer Leiterschaft, dass richtig gelehrt wird, dass die Grundfesten im Hause Gottes klar sind und dass alle anderen, die auch einen Lehrauftrag haben und eine Befähigung in diesem Sinne lehren. Und das ist wichtig, dass es da eine Verbindung gibt, gerade von der Ältestenschaft zu der erweiterten Leitung und dass da Übereinstimmung ist in den Grundauffassungen und Überzeugungen. Also es funktioniert nicht. Angenommen, wir haben drei Hausgruppen und in einer Hausgruppe, der Hausgruppenleiter ist halt überzeugt davon, dass das mit dem Heiligen Geist irgendwie früher war und dass das alles aufgehört hat. In der zweiten Hausgruppe, der ist der Meinung, dass wir nur noch in Sprachen beten und in der dritten Hausgruppe ist wieder was anderes. Das kann nicht funktionieren. Also es ist in der Verantwortung einer Leiterschaft, dass in eine Richtung gedacht wird unter denen, die lehren. Aber es sind nicht ausschließlich die Ältesten, die das tun. Die Bibel sagt, dass die Ältesten lehrfähig sein sollen. Aber es gibt noch viele, viele Leute mehr in der Gemeinde, die das auch können. Und das empfinde ich bei uns als eine Bereicherung, dass das in den letzten Jahren auch begonnen hat und wächst, dass auch andere Leute unter uns lehren. Also das beinhaltet auch mit, dass eine Ältestenschaft auch irgendwie neue Lehren, die irgendwo herkommen, bewerten muss, damit umgehen muss. Es kommen irgendwelche Bücher, die sehr populär sind, was weiß ich. irgendwelche Modetrends und eine Ältestenschaft muss sich damit auseinandersetzen, muss das checken, prüfen und dazu auch sich positionieren und muss sagen können, dieses Buch ist verkehrt, das sind falsche Lehren aus dem und dem Grund, weil das Wort das und das sagt und das stimmt nicht damit überein, deshalb lehnen wir hier diese Lehre ab. Und dann tut eine Gemeinde gut, darauf zu hören und das anzuerkennen. Also wir hatten letzter Zeit so ein kleines bisschen was mit sehr eigenartigen Befreiungsdiensten zu tun. Und dazu muss eine Ältestenschaft eine Position finden, muss im Wort Gottes sehen können, was Wahrheit ist, muss das unterscheiden können und dann auch einer Gemeinde da Sicherheit geben. Davon lassen wir die Finger. Und jetzt geht's in diese Richtung, weil das so und so in diesem Buch steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alles im Kleinen üben, wenn es dann groß wird, sind diese Strukturen eben da und es funktioniert dann. Ja, Unterscheidungsvermögen zwischen richtiger und falscher Lehre, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir noch so eine Notiz gemacht vorhin, damit das rund wird. Wir haben also in unseren Häusern Versammlungen, die wir Jüngerschafts- und Prophetenschule nennen. Das ist erstmal ein bisschen ein dicker Name. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, merkt man, es geht eigentlich nicht unter dem. Jüngerschaft, das ist das, was in der Gemeinde geschieht. Das ist das, was wir alle sind. Und auf Paulus bezogen, ich will, dass er alle in Sprachen betet. Und wir sollen danach streben, dass wir alle weissagen, weil das Überführung bringt und Klarheit Gottes in die Gemeinde. Also das ist das, wo wir hinwachsen wollen. Also wir haben nicht den klassischen Hauskreis, die hatten wir mal, die haben wir dann irgendwann geschlossen. Wir haben Jüngerschafts- und Prophetenschulen und diese werden geleitet von Leuten von uns. Und wenn jetzt Leute zur Gemeinde dazukommen und in dieser Probezeit durch sind, im E-Kurs gewesen sind, erst dann kommen die in diese Jüngerschaftsgruppen. Also wir stellen ziemlich sicher, dass die Leute, die in den Häusern ankommen, wo es intim ist, vertraut, wo transparente Beziehungen gelebt werden, wo man einander Lasten trägt, wo man sich gut kennt, die Leute sind von neuem geboren, im Wasser getauft und im Heiligen Geist getauft. Das schafft viel Frieden in den Häusern. Und das, glaube ich, ist ein großer Schutz für die Leiter, die die Hausgruppen leiten. Weil wir hatten das erst anders. Und ab und zu kommen auch Leute zu uns, die das absolut nicht verstehen wollen und werfen uns vor, ihr seid da gar nicht offen, wieso darf man da nicht mitkommen und stellen Ansprüche, ich komme jetzt, wieso darf ich jetzt hier nicht in den Hauskreis? Und dann erklären wir, ja, wir hatten eine Zeit, da saß in der Hausgruppe alle 14 Tage jemand Neues und war dann eben auch mal wieder weg. Und unsere Hausgruppenleiter sagten, irgendwie ist das anstrengend und es ist dann auch nicht mehr offen. Man kann dann nicht immer, wenn jemand Fremdes da ist, den gar keiner kennt, irgendwie da weiterarbeiten, wo wir gerade waren. Und da aufrichtig oder offen zu sein, ist dann irgendwie ein bisschen schwierig. Und da haben wir gesagt, ja, irgendwie kann das nicht so weitergehen, dass eine Menge Leute mal so zum Gucken in den Hauskreis kommen. Mal gucken, was er da Schönes macht. Also das der klassische Hauskreis, wo man zusammenkommt, einer produziert irgendwas oder setzt irgendwas vor, was mehr oder weniger gut ist. Und dann gehen alle wieder heim, das haben wir nicht. Aber wir haben Jüngerschafts- und Prophetenschulen und das ist das Kern unseres Gemeindelebens. Das ist die höchste Priorität. Das ist übergeordnet über sonntägliche Versammlungen. Dort leben wir Gemeinde miteinander. Weil man das dann mit, was weiß ich, über 200 Leuten nicht mit jedem leben kann, aber in dieser Hausgruppe mit den 10, 15, 20 Leuten, dort lebt man in verbindlichen Beziehungen. Und dort unterstützt man sich und gibt auch praktische Hilfe und finanzielle Hilfe und Gebet. Und man kommt zusammen vorwärts und folgt zusammen Jesus nach und kann sich aneinander freuen. Dort gibt es die nötige Korrektur und Hilfe und alles, was es braucht. Also in diesen geschützten Rahmen kommen die Leute erst dann, wenn sie durch den Intensivkurs durch sind und wir sie aufgenommen haben. Dann gibt es Gespräche in welche Gruppe und dann sind sie dort zu Hause. Dann beginnt das. Ist das noch als Nachtrag? Ja, ermahnen und zurechtweisen, das ist auch etwas, was geschieht in der neutestamentlichen Gemeinde. Und da wollte ich noch ein paar Punkte nennen, wie das gut gehen kann, vom Leitungsteam aus, vom Ältestenteam aus. Also die erste Phase zum Thema Ermahnen und Zurechtweisen ist, wir geben Vorbild. Das ist erstmal das, wovon aus ich starten möchte. Die zweite Phase ist persönliches Gespräch und die dritte Gespräch mit Zeugen oder dann den Ältesten, wenn es untereinander ist. Und jetzt wollen wir mal von dort aus weitergehen. Wenn wir sehen, da ist eine Entwicklung, da lebt jemand fortgesetzt, andauernd in Sünde, da sind falsche Dinge, falsche Gewohnheiten, hier sind schlimme Umstände, das kann und das darf nicht so bleiben. Egal jetzt mal, was das sein mag, nehmen wir das erstmal als gegeben. Was ist dann zu tun? Wie geht es dann los? Also das ist erstmal von jedem Jünger aus, soll das so funktionieren und natürlich von der Leitung aus auch. Und ich schlage immer vor, das Erste, was wir tun, wenn wir sowas wahrnehmen, auch untereinander, wir beginnen zu beten. Das macht immer Sinn, weil durch Gebet einfach Gott unser Herz von komischen Motiven dann frei machen kann. Wenn wir von Herzen für jemand beten, dann wird auch für uns selber sehr schnell offenbar, habe ich eigentlich Zorn auf die Person oder kann ich die irgendwie nicht richtig leiden? Warum gefällt mir denn dies und das nicht? Also wir beginnen erstmal für eine Person zu beten, nicht in der Art und Weise, Herr, jetzt mach, dass die endlich zur Vernunft kommt, jetzt wirf Feuer vom Himmel und richte das und bring jetzt irgendwas Schlimmes, sondern wir beten für eine Person im positiven Sinne, dass sie gesegnet sein soll, dass Licht vom Heiligen Geist kommen soll, dass der Wille Gottes in ihrem Leben geschieht und segnen die entsprechende Person. Also das ist gut für die Person und auch gut für uns, weil es unsere Motivationen reinigt. Unser Herz kommt sozusagen in die richtige Ordnung oder Position. Und wir können durch Gebet auch eine göttliche Sicht des Problems bekommen. Es kann sein, das Problem ist erheblich milder, als wir dachten, nach Gebet. Oder es kann sein, es ist viel, viel ernster, als wir das einschätzten. Also der Heilige Geist braucht bei uns da auch ein Stück eine Zeit, wo wir das mit Gott behandeln und bebeten. Aber wir beten nicht seelisch verurteilend über Menschen. Wir sprechen da nicht irgendwie komische Sachen aus, sondern wir wollen, dass Menschen in Ordnung kommen, glücklich sind, sich freuen können an Gott, ihre Beziehungen geheilt werden. Wir wollen das Gute. Das wäre die erste Phase. Ein erheblicher Teil von Dingen löst sich allein dadurch, ohne dass jemals ein Gespräch kommt. Sollte das sich da nicht lösen, erkennen wir einen Punkt, wo es gut ist, auch Sachen anzusprechen. Von der Leitung aus ist es auch gut, wenn so Fehlentwicklungen erkennbar sind, dass man darüber lehrt, wie es denn richtig geht. Manchmal geschehen auch Sachen aufgrund mangelnder Lehre. Und dann muss eben Lehre her, was sagt denn die Bibel über das? Beispiel Arbeit. Es gibt so die allgemeine Auffassung in unserem Land, ja, wenn ich den Job annehme, verdiene ich so wenig, da kriege ich ja mehr Hartz IV. Warum soll ich denn da arbeiten gehen? Da wäre ich ja blöd. Und wenn solche Ideen da sind, braucht es auch eine gesunde Lehre. Ja, wie sieht Gott denn das ganze Ding? Was sagt denn Gott zur Arbeit? Wie sollen wir denn arbeiten? Was ist denn Gottes Position dazu? Das ist auch etwas, was dann in diese Phase irgendwie kommen sollte. Lügen werden halt offenbar durch Wahrheit. Und das Wort Gottes kann Dinge gerade stellen, kann wegweisend sein. Und Leute können sich positionieren und aufwachen und sagen, ja genau, da lag ich falsch, das ist richtig. Dann ein persönliches Gespräch. Das erste, was die Bibel sagt, ist unter vier Augen, dass wir jemand ansprechen, liebevoll und nicht mit irgendwelchen großen Druck oder mit irgendwelchen Arten von Drohungen. Du sag mal in dem Bereich, das und das beobachte ich bei dir. Meinst du, dass das so gut ist? Wie stehst denn du dazu? Nimmst du das selber auch so wahr? Irgendein konstruiertes Beispiel. In der Gemeinde beobachtet man, dass in der Familie bei einem bestimmten Kind eigenartige Verhaltensweisen da sind. Und irgendwie stellt sich da was dar, dass da irgendwie Gewalt im Spiel ist oder irgendwas nicht gut läuft. Und man kann fragen, sag mal, bei dem Kind habe ich das und das so beobachtet. Wie siehst denn du das? Könnt ihr das auch sehen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Bräuchtet ihr da Hilfe? Wie siehst du das? Also so würde ich da herangehen. Am Anfang waren wir da auch getrieben, wir wollen es richtig machen, waren wir da immer sehr krass in solche Gespräche reingegangen. Das kann sehr mild sein. Und wir sollten immer dran denken, wenn wir zurechtgewiesen werden, was würden denn wir verkraften? Und wir wollen es auch gerne lieb und mild. Und so sollen wir das auch mit dem anderen tun, weil wir ihn gern haben. Ja, und dann kann die Person sich positionieren und in der Regel ist es so, dass die Person sagt, ja, das ist wirklich ein Problem bei uns und ich muss zugeben, da kommen wir irgendwie nicht weiter und brauchen da Hilfe. Und dann kommt irgendwie ein Prozess von Hilfe eben in Gang und die Sachen kommen in Ordnung. Aber die Bibel fordert uns auf, dass wir die Wahrheit reden in Liebe. Ne? Epheser 4, 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm. Ne? Oder Epheser 4, 25, legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Es darf in der neutestamentlichen Gemeinde nicht geben, dass eigentlich die ganze Gemeinde weiß, dieser Mann schlägt seine Frau, aber alle gucken weg. Das darf es nicht geben. Und da muss jemand neben diesem Mann den Mut haben und sagen, du, das und das ist offensichtlich, lass uns da mal drüber sprechen, was geht da ab, was ist da los. Sowas darf es nicht geben. Das macht Gemeinde aus. Wir achten aufeinander und haben füreinander Verantwortung. Und dann habe ich schon noch so ein paar Punkte, wie das praktisch gehen kann, wo man sich so Notizen machen kann. Also wenn wir schon ein Gespräch führen, auch so als Geschwister, nicht nur jetzt als Leitung, ein erster praktischer Hinweis, wir führen nie impulsive oder spontane Gespräche aus einer Situation heraus. Da kommt meistens was Unüberlegtes und das reißt meistens noch mehr kaputt, als schon kaputt ist. Ein weiterer Hinweis kann sein, dass wir das mit unserem Ehepartner mal beraten und überlegen oder mit dem Leiter unserer Hausgruppe oder mit den Ältesten. Und sagen, irgendwie habe ich den Gedanke, was hältst du davon? Insgesamt ist Tratsch und Klatsch über Geschwister in der Gemeinde verboten. Und da will ich dann noch so Fallbeispiele mal anmalen, wie der Dienstweg in der Gemeinde geht. Wenn wir schon ein Gespräch anstreben, sollten wir sicherstellen, dass wir genügend vorbereitet sind. Also, dass da Gebet gewesen ist und dass unser Herz von komischen Motiven frei ist von Zorn, oder von irgendwelchen Vergeltungsgedanken, frei von Rache, dass wir ganz, ganz sauber und entspannt in so ein Gespräch gehen können. Wir sollten nicht Infos oder Sachverhalte von Dritten übernehmen, ohne die zu prüfen. Wir sollen nicht parteiisch sein. Wir sollen uns auch nicht fürchten und die Dinge beim Namen nennen, die zu nennen sind. Wir sollen bei dem Gespräch für einen geschützten Raum sorgen und wir stellen niemand bloß. Dann habe ich noch, vergiss nicht, dass unser Kampf nicht gegen Menschen ist, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte. Und in gewisser Weise brauchen wir Sicherheit in Jesus selbst, um dann auch nicht aus der Fassung zu geraten, wenn wir persönlich angegriffen werden oder wenn die Person zurückschießen sollte, dass wir wissen, wir sind in Jesus sicher und müssen nicht irgendwie mit gleicher Münze dann heimzahlen. Wenn es doch zu einer härteren Konfrontation kommt, ist es gut, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren, dass es eben nicht um persönliche Genugtuung geht, sondern dass es darum geht, dass die Ordnungen im Hause Gottes aufrechterhalten werden. Und natürlich für Leitungen ganz, ganz wichtig, wir sind bereit zu vergeben und wir tragen niemand etwas nach. Das muss man als Leiter lernen. Ermahnen und zurechtweisen. Also wir müssen lernen, dass dieses Thema in uns keine negativen Gefühle mehr projiziert und wir uns davor fürchten und dann Angst haben, jetzt überwachen mich ja alle und das ist schlimmer wie früher bei der Stasi. Wir müssen erkennen, dass das etwas Gutes ist aus dem Wort, was uns allen hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben, was uns schützt vor Verführung. Und wir gehen dann nicht durch die Gegend und suchen die Fehler der anderen ab. Aber wenn da wirklich Fehlentwicklungen am Laufen sind, dann schließen wir da nicht die Augen und sagen, boah, da kann jemand anders was dazu sagen. Ich verbrenne mir da nicht den Mund. Ich bin mit der Person ein guter Freund und ich werde meine Freundschaft da nicht aufs Spiel setzen. Wir klammern das einfach aus. Kann sich jemand anders den Mund verbrennen, unbeliebt machen? Das ist nicht in der Wahrheit, das ist Heuchelei. Und solche Art von Beziehungen, die sind nicht sauber. Das gefällt dem Heiligen Geist nicht. Wenn wir wirklich echte Freunde sind, dann werden wir auch um den Preis, dass der andere vielleicht die Freundschaft im härtesten Fall aufkündigt, die Wahrheit sagen in Liebe. Das ist wirklich wichtig. Aber Ermahnung und Zurechtweisung beginnt viel, viel eher. Der Fall, wo so ein Gespräch nötig ist und dann gar noch die Ältesten dazukommen, ich weiß nicht, einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also das ist sehr, sehr selten. Ermahnung beginnt schon dort, wenn wir alle das Herz eines Jüngers haben und wir sitzen in der Hausgruppe zusammen und jemand erzählt ein Zeugnis von sich und wir hören das und sofort, oh, das muss ich ja auch in Ordnung bringen. Das gilt ja auch für mich. Und schon habe ich da eine Ermahnung. Ohne dass der das erzählt wahrgenommen hat, ohne dass das irgendein anderer wahrgenommen hat, weil wir weiche Herzen haben, lenkbar sind vom Heiligen Geist. Wir hören ein Gespräch mit zwischen zwei Leuten und bei uns klickt es und wir wissen, oh, an dem Punkt muss ich umkehren. Dort ist 90% der Ermahnung in der Gemeinde. Dass mit Leuten dann Gespräche kommen und dann die Ältesten und dann vielleicht alle vier Älteste und dann vor der Gemeinde, das ist, sind die härtesten Dinge, die sind selten. Wir hatten einen Fall, wo wir jemanden vor der Gemeinde ermahnt haben. Und ich kann euch bezeugen, dass darauf großer Segen ruht und dass die Person dadurch gerettet wurde. Soll ich das erzählen? Interessiert euch das, wie sowas ging? Ich meine, für unsere Leute ist es kein Problem, weil wir haben das alles schon vor der Gemeinde erzählt. Also das kennen über 200 Leute, das Ding. Es kam ein Mann zu uns, den wir noch kannten, zu früher von Kirchenzeiten her. War dann viele Jahre aus unserem Gesichtskreis weg. Er hat sich als Immobilienberater und Finanzdienstleister verdingt, hatte da nicht so das Zeug dazu und war in Betrügereien verwickelt und war im Gefängnis für 1,5 Jahre. 3 Jahre Urteil und nach 1,5 Jahren entlassen worden und dann auf Bewährung. Das war alles, bevor er dann irgendwie anspülte in unserer Gemeinde. Und dann hatten wir da so eine Jugend-WG, wo da ein paar Leute zusammen wohnten, die eigentlich vom Alter her keine Jugend mehr waren, aber irgendwie wohnten die da in der WG. Irgendwann rief einer von der WG in Frank an und meinte, wir haben ja so ein gemeinsames Mietkonto und das ganze Geld ist weg. Das hat irgendein Versandhaus oder was weggepfändet. So kam das erste Ding ans Licht. Und natürlich, Leute gehören zu unserer Gemeinde, WG, irgendwie haben wir jetzt da was zu tun. Sind dem nachgegangen, stellte sich heraus, dass diese Person das Mietkonto halt, das Sammelkonto für diese Mietbeiträge von den einzelnen Leuten auf seinem Namen war. Und weil er hoch verschuldet war, war das Geld fort. So, dann gab es Gespräche. Frank hat dann mit ihm gesprochen. Und irgendwie gab er zu, dass er da schon so ein paar unbezahlte Rechnungen liegen hat. Und er sagt mir, das ist gar nicht gut, das gibt überhaupt kein Zeugnis fürs Reich Gottes. Christen bezahlen ihre Rechnungen in der Skontofrist. Und das kann es überhaupt nicht geben im Leib Christi, dass wir Rechnungen nicht bezahlen oder überziehen oder auf der ersten Mahnung warten, das kann alles gar nicht sein. Und da müssen wir jetzt ran, dass du da rauskommst. Und dann hat er uns so scheibchenweise Wahrheit serviert, so scheibchenweise rausgelassen, was ist. Und über einen Zeitraum von ein paar Wochen summierte sich das auf 400.000. Also irgend so eine Zahl. Und es kam an dem Punkt, dass immer wieder neue Schuldner auftraten, Gläubiger, und immer wieder neue Sachen kamen von Versandhäusern und was weiß ich alles. Wir kamen an den Punkt, wo wir uns trafen im Gemeindebüro mit ihm, Frank und ich, und wir sprachen, wenn du jetzt nicht mal endlich die volle Wahrheit auf den Tisch packst, wie es um dich wirklich steht, du bist in der Gefahr, wieder ins Gefängnis zu kommen. Du bist schon mal verurteilt für dasselbe Ding. Wenn das wieder geschieht, bist du ganz schnell hinter Gittern. Da braucht die deutsche Justiz nicht mehr lange. Und dann bist du für Jahre im Gefängnis und dafür wollen wir dich bewahren. Deshalb musst du jetzt mal rauslassen, wie es um dich steht. Und wir sprachen mit ihm in Strenge und er begann zu weinen Und es war für ihn ein Punkt, wo er wirklich innerlich kapituliert hat. Und ich denke, das war sehr heilsam. Und danach offenbarte sich, dass die Schulden dann fast doppelt so hoch waren. Und irgendwie war immer noch nicht der Punkt gekommen, das wirklich offen zu legen und wirklich jetzt willig zu sagen, jetzt nehme ich Rat an, jetzt befolge ich Anweisungen, jetzt gehe ich diesen Weg, wie ich da rauskomme. Wir haben dann gesagt, das muss in die Privatinsolvenz gehen, da muss Schuldenberatung her, mit Behörden Verbindung aufgenommen werden. Wir müssen mal anfangen aufzuräumen jetzt. Irgendwann musst du mal wieder raus aus dem Zeug. Und er hat das alles verdrängt und konnte das gar nicht sehen und die anderen sind alle blöd und was wollten die überhaupt von mir? Und so ging das die ganze Zeit. Und wir hatten als Ältesten also mit ihm gesprochen und das war schon knackig. Und dann saßen wir zusammen im Ältestenkreis und haben gesagt, ja, wie geht's jetzt weiter? Irgendwer hat das immer noch nicht endgültig gezündet. Was sagt die Bibel? Ermahnung vor der Gemeinde. Ja, wie geht das? Vor der Gemeinde jemand ermahnen, das ist ja irgendwie krass. Und wo soll denn das hinführen? Das kann doch eigentlich jemand nur zerstören und bloßstellen. Und dann rennt er weg und landet in kürzester Zeit im Gefängnis. Wo soll denn das, wie soll das ausgehen? Das war für mich echt die Frage. Aber das Wort ist das Wort. Also haben wir uns entschlossen, wenn es das Wort sagt, werden wir das so tun. Nicht, weil wir ihn hassen, sondern weil es das Wort sagt. Und Gott immer gute Absichten hat, immer gute Ziele verfolgt. Immer. Also selbst mit dieser Anweisung, die uns doch eine Gänsehaut bringt, verfolgt Gott etwas Gutes. Haben wir gesagt, wir werden das der Gemeinde erzählen, wie es um ihn steht. Dann war der Sonntag da, er war nicht da, ist nicht gekommen. Dann haben wir gesagt, machen wir heute nicht. Wir tun das nicht, wenn er nicht da ist. Wir tun das, wenn er dabei ist. Die Woche drauf war er da. Frank hat sich da vorne hingestellt und hat ganz, ganz lieb der Gemeinde erklärt, wie es um ihn steht, was die Fakten sind, was die Tatsache ist. Und da war es in der Gemeinde schon still. Ich denke, da war es sehr still. Und wir haben es nicht gemacht, guckt euch mal den an, so furchtbar kann jemand sein und so verlogen und so gescheitert, sondern wir haben der Gemeinde gesagt, das sind die Fakten, so und so steht es um diese Person. Und jetzt sind wir alle gerufen, für ihn zu beten und auf ihn aufzupassen. Und das war die Wende in seinem Leben, das hat ihn gerettet. Und das war für uns eine Erfahrung, dass selbst mit dieser Anweisung Gott etwas Gutes verfolgt. Also er war erstmal in einer gewissen Weise entlarvt, weil in seiner Hausgruppe hatte er eine Menge gute Ratschläge für all die anderen. Und hochgeistlich und alles wunderbar. Und viele Leute saßen da auf der vordersten Stuhlkante und als wir dann die Zahlen nannten, die war kurz vor 1 Million Euro, da war wir erstaunt in der ganzen Gemeinde, so steht's um ihn, so groß ist die Not, da müssen wir alle zum Herrn schreien. Das war so in der Luft. Und das war seine Rettung. Ab diesem Tag, wo wir das vor der Gemeinde erzählt haben, hat er eingelenkend gesagt, ich unterordne mich jetzt, ich mache jetzt alles, was er sagt. Und jetzt ist er kurz vorm Ende seiner Privatinsolvenz, wird er schuldenfrei sein, ist da ganz sauber durchgekommen. Dann gab es noch Gespräche, dass er arbeitet, auch wenn sie ihm alles wegfänden und dann nur einen gewissen Satz zum Leben lassen. Ist absolut gehorsam gewesen, regelmäßig beim Frank Rechenschaft gegeben über jeden Cent, den er einnimmt und ausgibt. Und er wird in 2 Jahren, 1,5 durch sein, frei von Schulden und hat was gelernt. Dieser Mann würde 100%ig im Gefängnis sitzen, wenn wir das nicht gemacht hätten vor der Gemeinde. Das hat ihn gerettet. Wollen wir die Fragen auf heute Abend legen, bitte? Das wäre mir lieb, danke. Okay. Also uns schlug der Aris Herz bis zum Hals. Aber das sind nicht die Dinge, die wir jetzt irgendwie 14-tägig da tun. Das war ja furchtbar. Ich möchte noch ein bisschen was sagen zum, wie werden Konflikte in einer Gemeinde behandelt? Wie werden Dinge geregelt, wenn es Streit gibt oder Zerwürfnisse, unklare Situationen? Also hier habe ich mal unsere Internetseite hergeschrieben, wo ihr die Predigten hier dann downloaden könnt, dass man nebenbei, wer das abschreiben will. Ich möchte mal ein Fallbeispiel anmalen, was, denke ich, häufig in der Gemeinde vorkommt und wo die Fehler dann laufen und wie es richtig geht. Also das ist die Gemeinde. Ich mal das jetzt mal sehr aus dem Listier. Das ist das älteste Team. Dann haben wir hier die Frau Siegel. Ich muss das so plastisch machen, dass ich denke, das könnt ihr euch dann lange merken. Heißt so jemand Siegel? Nee, ne? Das wird doch ganz, ganz neutral bleiben. Die Frau Siegel möchte gerne zur Gemeinde gehören. Und da gibt es das erste Gespräch mit den Ältesten. Wir erklären die Konditionen, erklären den Weg der Nachfolge. Frau Siegel ist religiös, massiv vorgeprägt, kommt aus dem Katholizismus. Da die Frau Siegel regelmäßig zu den Versammlungen kommt, kriegt die Frau Siegel zu Leuten in unserer Gemeinde Kontakt. Und das ist gut so, weil wir haben ja Leute, die begabte Hirten sind und die kriegen schnell Kontakt mit Leuten, die als Gäste kommen. Und die laden die Frau Siegel mal zum Essen ein und da entstehen Beziehungen. Während diese Beziehungen entstehen, beobachtet das Ältestenteam, das bei der Frau Siegel ein paar Sachen doch ziemlich schräg sind. Dass sie eine sehr fordernde Haltung hat und Unterstützung und Hilfe geradezu einfordert. Und unsere lieben Hirten, die nicht Nein sagen können, schon in irgendeiner Weise vor ihren Karren spannt, wo wir als Älteste sagten, irgendwie gefällt uns das langsam nicht mehr. Das geht in eine Richtung, die ist nicht gut. Und wir beschützen unsere Gemeinde. Und das tun wir mit allen verfügbaren Mitteln. Wir beschützen unsere Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde. Hier sind wir gesetzt als Aufseher und hier tun wir etwas, wenn es schon nur nach Wolf riecht. Dann also Älteste, überwinden Menschenfurcht. Haben den Mut und sprechen mit der Frau Siegel, haben einen Termin und sagen, liebe Frau Siegel, verschiedene Leute von uns und auch wir haben wahrgenommen, das und das, so erleben wir dich, so wirkst du auf uns und wir denken, das wird ein echtes Problem, wenn du nicht bereit bist, das mal anzuerkennen und da mal ranzugehen. Und diese und jene Entscheidung hat uns nicht gefallen. Wir haben dich unterstützt, dass du Wohnungen bekommst, wir haben deine Miete gezahlt. Und wir sorgten dafür, dass du hier in die Ämter alle registriert bist und dein Leben auf die Reihe kommt. Und jetzt bietet dir der Staat eine Wohnung an und du sagst, die gefällt dir nicht. Und wir denken, ein Junge hat eine Haltung und wenn wir dann noch in so einem goldenen Staat wie in Deutschland leben, wo noch jemand vom Sozialamt kommt, der mit dir eine Wohnung sucht, dann sagt ein Junge zur ersten Wohnung ja. Das ist die Haltung, die wir erwarten. Und dort würden wir dich bitten, dass du da mal nachdenkst und betest. Und es kann nicht angehen, dass du Frauen in der Gemeinde, die 3, 4, 5 kleine Kinder haben, dann einspannst, dass du dorthin gefahren werden willst und dorthin, weil der Fuß krank ist und dass die da für dich irgendwie am Laufen sind. Das geht in eine falsche Richtung. Frau Siegel, nein, das ist nicht so. Nein, nein, das ist auch nicht so. Nein, nein, ach, das war alles ganz anders. Das war alles ganz anders. Also irgendwie sagte ich hier, versuch doch mal von der mathematischen Logik her, wenn 10 Leute dich so wahrnehmen, erkenne doch zumindest an, 10 irren sich weniger als einer. Okay, das Gespräch ging relativ friedlich aus, aber die Frau Siegel war schon irgendwie sauer. Jetzt geht Frau Siegel hierher. Die Ältesten waren so böse mit mir. Was denkst denn du, wie die mit mir umgegangen sind? Die sind laut geworden. Was tut jetzt diese Person?
Sagt nie wieder was zu dir, Ältesten.
Wenn jetzt ihr gefragt würdet, stell dir vor, du leitest eine Gemeinde oder eine Hausgruppe und in deiner Gruppe stellt man dir diese Frage. Jetzt kommt die Frau Siegel zu der Person in der Gemeinde, mit der sie guten Kontakt hat, mehr als wie mit dem Ältestenteam, und erzählt, wie böse und schlimm die Ältesten sie behandelt haben. Was ist die biblische Reaktion dieser Person? Also, ich habe diese Frage in unserem Leitertreffen gestellt Und da kommen, weil man das Wort Gottes kennt, die erstmal die biblische Standardstelle dafür gegen einen Ältesten, nimmt keine Klage an. Das heißt, die Personen hier, wenn sie klar sind, richtig unterwiesen, klar in ihrem Herzen, werden auf Versiegel sagen, du, ich kann dir nicht zuhören. Wenn du irgendwie über unsere Älteste irgendwas Schlechtes auskippen willst, es tut mir leid, ich bin der falsche Ansprechpartner, ich höre dir da nicht zu. Hör bitte auf damit. Sollte das absolut nicht zu verhindern oder zu klären sein, dann ist der Weg von hier zu hier. Nicht hierher. Wenn das Herz dieser Person nicht klar ist, ja, die Ältesten, ja, das habe ich schon immer gedacht. Ja, so, und dann, in dieser Fall, und da haben die auch so komisch, und wer weiß, warum der damals weg ist, da hieß es ja auch schon, wer weiß. Und dann trifft die Mutti im Supermarkt, und hast du schon gehört, oh, die hat mir vielleicht das und das erzählt. Mit der waren die Ältesten ganz grob. So haben die behandelt. Und wenn das Herz nicht klar ist, zum Nächsten, und so zerlegt es Gemeinden. So zerstört der Teufel Gemeinden, weil nicht klar ist, wie Informationen laufen. Wenn die Frau nicht einverstanden ist mit dem, was die Ältesten mit ihr gesprochen haben, dann geht von der Person der Weg entweder hierher oder sie blockt das ab und sagt, dann klär das bitte mit den Ältesten, ich will damit nichts zu tun haben, ich will das nicht hören. Das ist der Weg. Das wäre also Fallbeispiel 1. Dieser Weg ist verkehrt. Und das muss in der Gemeinde irgendwie klar sein. So entstehen finstere Sachen. Ich hatte bei uns da so ein Bild angemalt, das, also Bilder hinken auch immer irgendwie. Aber wir haben hier ein Becken mit frischem, klaren, reinem Wasser. Und da gibt es hier vom Himmel das Rohr, wo vom Reich Gottes, vom Himmel her, die reinen Dinge hineinfließen in das Gemeindebecken. Und hier gibt es das Rohr aus der Hölle. Und hier dran ist ein Ventil. Und hier kommen, hier sind die ganzen Flüche, die gegen die Gemeinde ausgesprochen werden, die ganze Zauberei. Alles, was gegen lebendige Gemeinden geschieht und was von Satanisten da kommt und seelische Gebete und die ganzen Verwünschungen, alles das, was der Teufel versucht zu mobilisieren, um Gemeinden platt zu machen. So, hier ist also der Fluchstau. Ich weiß, dass das krass ist, aber wir müssen verstehen, wenn die Informationen hier so quer hin und her gehen, öffnen wir dieses Ventil. Das ist das, was in der geistlichen Dimension geschieht. All das finstere Zeug darf rein. Wie viel hier Flüche gegen uns stehen und was alles für Briefe rumhergeschickt werden vom Landeskirchenamt, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber wenn wir in der Gemeinde solches Gerede haben, dann bekommen diese Dinge ein Anrecht, in der Gemeinde zu wirken. Und das muss jeder wissen in einer Gemeinde. Wenn ich schlecht rede über meine Leitung oder über jemand anders, öffne ich dieses Ventil. Ich mache eine Tür auf im geistlichen Bereich. Und das ist kein Spaß. Am Anfang ist das hier noch so ein bisschen Verunreinigung. Wenn das nicht aufhört, wird das immer mehr und diese Klarheit ist dahin. Also das wäre Fallbeispiel 1 mit der Frau Siegel. Fallbeispiel 2, wir haben wieder unsere schöne Gemeinde. Wir haben das Ältestenteam, also das müssen nicht 4 sein, es können auch 3 oder 5 sein. Wir haben hier den Ernst. Heißt jemand Ernst? Nee, ne? Folgender Fall: Gemeindeversammlung. Wir erzählen über die Finanzen, geben Rechenschaft, erklären verschiedene andere Sachen. Wir haben gerade bei uns im Gebäude Veränderungen. Unterrichten die Gemeinde von dem, was so geht. Wir geben in der Gemeindeversammlung bekannt, was eine Gemeinde auch wissen soll, dass ein Ehepaar keine Hausgruppenleiter mehr sind, die das bis dahin waren. Das war ein langer Prozess, hatte massive Gründe, wir haben uns da beraten mit Hartwig und Siegfried. Nehmen wir jetzt als gegeben, Das Ältestenteam hat entschieden, dass der Paul und seine Frau keine Hausgruppenleiter mehr sind. Wir haben das der Gemeinde gesagt, dass wir da in fundamentalen Fragen nicht übereinstimmen konnten und dass wir deshalb dieses Ehepaar nicht in Leitung lassen konnten. Die sind nicht ausgestoßen, die sind nicht weg von der Gemeinde, aber die haben keine Leitungsverantwortung mehr. Das ist immer irgendwie unangenehm und es macht überhaupt keinen Spaß, sowas zu sagen. Und irgendwie fiel es uns auch schwer, das zu sagen. Bis es zu sowas kommt, ist es ein langer Weg und Gebet und Entscheidungen. Also das sind keine Schnellschüsse. Aber das war jetzt der gegebene Fakt. Dann ist in dieser Gemeindeversammlung mehrere Male gesagt worden, habt ihr dazu Fragen? Bitte jetzt könnt ihr fragen. Mit Geld, mit irgendetwas. Keine Fragen kommen. Gemeindeversammlung ist zu Ende. Der Ernst geht jetzt zu dem armen Paul. Oh Mensch, dass du jetzt kein Jupsleiter mehr bist, das tut mir aber leid. Was war denn da los? Was haben denn die mit dir gemacht? Mensch, also das verstehe ich ja nicht. Warum bist du denn das? Warum sind denn die so hart zu dir? Was war denn da los? Erklär mir nur mal, was da los war. Da der Paul im Moment ein bisschen in der Krise ist, kommt da eine Antwort. Die reicht jetzt aus, dass der Ernst nicht mehr klar ist. Jetzt spricht der Ernst vielleicht noch mit jemand. Das Herz ist nicht mehr klar und das dann auch nicht mehr. Und so macht der Teufel Gemeinden kaputt. Amen. Weil nicht klar ist, wie die Dienstwege sind in der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn der Ernst nicht versteht, warum der arme Paul nicht mehr Hausgruppenleiter sein darf, wen fragt der Ernst nach dem Wort? Genau. Und dann würden wir das erklären, bis zu dem Maß, wo es dann nicht persönliche Sachen von Paul irgendwie offenlegt. Und wenn der Ernst klar ist, ist er dann zufrieden. Hier offenbaren sich dann Herzen in solchen Situationen. Jetzt möchte ich das mal hier daneben malen. Apostolischer Dienst. Hartwig Siegfried. Jetzt ist der Ernst angenommen mit der Antwort von den Ältesten nicht zufrieden. Was sein kann und was erstmal nicht schuldhaft ist. Und da ist auch noch niemand irgendwie böse. Dem Ernst, da versteht das nicht, sieht das nicht ein, spricht mit den Ältesten und kommt mit den Ältesten hier nicht überein und ist da unwillig. Das reicht mir nicht, das kann irgendwie nicht angehen, das verstehe ich nicht. Nach dem Neuen Testament, und wir haben das gehört, die Gemeinde ist aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Es gibt also diesen apostolischen Dienst, den jede Gemeinde braucht. Das Geniale ist daran, dass jetzt das Ältestenteam nicht die Endstation ist, nicht das Ende der Fahnenstange. Also wenn es irgendeine Art von Konflikte gibt zwischen diesen und diesen Personen und diese nicht zu lösen, aber beide Herzen sind ja klar und wollen das Richtige und das Gute und wollen die Wahrheit, dann geht der Weg von dieser Person zu dieser. Und dann ist apostolischer Dienst, die von außen Dinge überschauen, wo wir uns freiwillig auch verpflichtet haben, zu hören, was von diesen Personen kommt. Wir haben Beziehung der Herzen, das ist also nicht ein definiertes Dienstverhältnis. Und dann kann die Person von außen unparteiisch sagen, die Dinge sind so und so und so werden Dinge geordnet und geschlichtet. Also alle hier in der Gemeinde haben die Sicherheit, sollte der kuriose Fall auftreten, dass die ganze Ältestenschaft daneben liegt. Und ich will aber, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass das Richtige geschieht. Dann gibt es da jemand, den ich da anrufen kann, wo ich Kontakt aufnehmen kann. Und wäre da eine richtige schwere Krise, dann würden diese Personen kommen und mit Autorität und Weisheit von außen dort nach dem Wort Gottes sagen, wie die Dinge liegen. Das gibt den Leuten hier in der Gemeinde große Sicherheit. Und das ist ultimativer Schutz. Also das Ältestenteam ist nicht, wie es von vielen Pastoren gepredigt wird, die letzte Instanz. An mir kommst du nicht vorbei. Wenn ich beschließe, du bist reif für die Hölle, dann ist das so. Ich sage das mal leicht überspitzt. Und wenn die Herzen in Ordnung sind und die irgendwo auch, dann werden wir nicht den beiden unterstellen, ja, die werden da sowieso nur erzählen, was die Ältesten hören wollen. Weil das nicht so ist. Und diese Leute haben ihre Herzen in Ordnung und die sind nicht bestechlich. Und die werden auch den Mut haben, wenn das dran ist, zu sagen, ihr lieben Ältesten, hier seid ihr auf dem Holzweg. Hier habt ihr einen Fehler gemacht. Und wenn das so ist, dann werden die Ältesten sagen, dann kehren wir um und dann hat die Person eben recht. Oder dann ist das, was die Person vertreten hat, eben richtig. So ist eine Gemeinde geschützt. Aber weil nicht klar ist, wer mit wem über was redet, gibt es viel Zerstörung und der Teufel kann wüten, wie er lustig ist. Und weil unsere Herzen dahingehend oft nicht in Ordnung sind und wir suchen uns dann Gleichgesinnte und Verbündete gegen jemand. Was noch so als kleine Zugabe, hier haben wir dann noch den Franz. Und der ist ganz edler Natur. Der sagt, also wenn das zwischen dem Ernst und den Ältesten klemmt, ich bin da so neutral. Ich vermittle da zwischen beiden Seiten. Und die Position in der Gemeinde, da neutral zu vermitteln, die existiert nicht in realistischer Weise. Da erhebt sich der Franz letztendlich in diese Position. Also hier ist eine Frage der Loyalität. Und eine gesunde Leitung braucht die Loyalität ihrer Leute. Und von den Leuten aus ist es auch nicht schwer, loyal zu sein, weil die Ältesten in der Wahrheit leben, transparent leben und ein Vorbild geben. Aber keine Leitung kann Loyalität einfordern, wenn sie korrupt ist. Und einer korrupten Leitung gegenüber dürfen wir auch nicht loyal sein. Aber sollte etwas zwischen der Person und dem Ältestenteam nicht zu klären sein, dann gibt es den apostolischen Dienst und dann kommen Dinge in Ordnung. So, Caroline, es kommt dein Part. Caroline gehört zu unserer Gemeinde und will uns mal was erzählen. Moment. Kannst du das irgendwo dann zwicken?
Okay, mir ist unabhängig vom Axel heute früh eine Sache eingefallen, die zum Thema heute früh oder aber auch zu dem, was Axel jetzt erzählt hat, passt. Und zwar habe ich vor einer Weile, vielleicht so 5 Jahren oder so, eine berufsbegleitende Tanzausbildung gemacht in einer benachbarten Gemeinde. Und das war ganz schön und ich bin mit der Leiterin durch diese Zeit auch schon vorher ziemlich intensiv befreundet geworden, sozusagen, und dadurch eben auch in die Gemeinde sehr involviert gewesen. Habe dort Privilegien genossen und war angesehen und ja, ist alles ganz gut gelaufen und ich habe das so ein Stück gesehen wie, ich fühle mich da ganz wohl und irgendwie hat sich das so für mich angefühlt, das könnte meine neue Berufung oder mein neuer Platz sein. Wenn ich das heute erzähle, dann erscheint mir das alles sehr, wo war ich da? Nicht ganz bei mir oder bei Gott, wo auch immer. Ja, auf jeden Fall war das so mein Gedanke und ich bin damit zu meinen Ältesten gegangen und habe denen das erzählt, dass ich das irgendwie so für mich sehen könnte, dass die mich aussenden in diese Gemeinde. Und die haben gesagt, okay, das können wir zwar nicht so sehen, aber selbst wenn du dich dafür entscheiden würdest, würden wir dich gehen lassen. Und wir haben dich lieb und wir denken, dass dein Platz hier ist. Und mir ging es mit der Aussage von meinen Ältesten nicht so berauschend gut. Also ich hatte es da ein bisschen dann schwierig mit mir und meiner Welt. Und sie haben aber den Tipp gegeben, denke ich, oder ja, ich glaube schon, dass ihr es wart, dass ich mal mit dem Hartwig telefonieren soll. Und der Hartwig hat gesagt, habe ihm so ein Stück erzählt über die Gemeinde und über das, was ich so denke. Und Hartwig hat gesagt, renn um dein Leben. Und hast du gesagt, denke ich. Mein Mann hat mich erinnert, dass du das gesagt hast. Und ich glaube, ihr könnt euch auch daran erinnern. Die Gemeinde, die ist nicht verkehrt, aber die lebt in so Bündnissen und Krams, was, denke ich, wir nicht einfach als Gemeinde vertreten können. Und ich denke, ich wäre, auch wenn ich in die Gemeinde gegangen wäre, nicht jetzt in der Hölle. Aber ich glaube auch nicht, dass es mein Platz war. Und über kurz oder lang habe ich meine Kontakte zu dieser Gemeinde runtergefahren auf so gut wie nicht mehr. Ich habe die Freundschaft noch, aber selbst das verläuft sich ganz doll. Und meine Ältesten hatten die Fähigkeit zu sagen, ey, wir haben dich lieb und wir denken, dass dein Platz hier bei uns ist. Aber wenn du das so siehst, dann können wir dich auch gehen lassen. Dazu muss ich sagen, dass meine Ältesten ganz, ganz viel Zeit und Kraft und Liebe in mich investiert haben, was ich total wertschätze. Und ich habe aber irgendwie in dem Moment keine klaren Bilder gesehen. Also ich war ziemlich verpeilt. Und ich denke, auch dieser Rat vom Hartwig und dieses Gespräch hat mir geholfen, zurückzukommen und klar darüber zu werden und aus dieser Situation da wirklich rauszukommen. Und im Nachhinein sehe ich das als totale Gnade von Gott, einmal so liebe Älteste zu haben, auch im Hartwig, und ja, irgendwie aus dieser Situation da rausgerettet zu sein. Willst du noch was dazu sagen, Linda?
Gut, ich nehme das schon voraus, dass du nichts mehr dazu sagen willst. Okay.
Also, die Caroline hat es freiwillig erzählt, ne? Das müssen wir mal betonen. Ich hatte gestern Abend im Bett so den Gedanke, dass das irgendwie gut wäre und habe es dann wieder vergessen. Und vorhin sagte Caro, sag mal, was hältst du davon, wenn ich das mal erzähle? Ich sage, ja, das dachte ich auch. Ich habe noch ein paar Gedanken zum, ganz konkret, warum Team? Einmal haben wir den gegenseitigen Schutz, den wir unbedingt brauchen. Das stelle ich also fest, dass Leiter, die alleine an der Spitze stehen, sehr einsame Menschen sind. Und ich kann mich erinnern, an Leitertreffen teilgenommen zu haben. Und dann hört man das so in Gesprächen. Endlich kann man mal mit jemand reden. Und in meiner Gemeinde kann man sich ja das gar nicht sagen. Und ich kann ja gar nicht mit dem normalen Fußvolk das teilen, was ich da gerade erlebe. Viele, viele Pastoren, Ein-Mann-Leitungen sind sehr, sehr einsam als Menschen. Also wir haben einen gegenseitigen Schutz und ich glaube, es ist ein Schutz für die Gemeinde. Und wir haben eine andauernde Korrektur im Leitungsteam, die fortwährend funktioniert. Und das ist etwas, was ich inzwischen wirklich genieße, was für mich nicht mal bedrohlich ist oder wo ich mich irgendwie fürchten würde. Es ist sehr, sehr entspannend. Ich muss nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Ich muss nicht alles wissen. Es kann auch mal eine Phase geben, wo ich irgendwie abgespannt bin oder müde und kann mich zurückgehen und sagen, oh, macht ihr mal. Und dann kann jemand anders da an die Stelle treten und es geht weiter. Wir üben im Leitungsteam andauernde gegenseitige Unterordnung. Die Fragen, die oft kommen, ist, ja, wie trefft ihr denn eine Entscheidung? Und bei 4 Mann, was ist denn, wenn es 2 gegen 2 steht? Was macht er denn dann? Und dann, wenn Sie schon davon gehört haben, wir haben apostolischen Dienst und haben auch Aufsicht über uns, dann kommt, ja, dann entscheidet der Hartwig. Und das sind so aus der Welt, das sind so die menschlichen Ideen. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass wir jemals über eine Entscheidung abgestimmt hätten. Nicht in 12 Jahren, sondern wir kommen zusammen und unsere Herzen sind irgendwie im gleichen Schlag. Und sind wir über eine Sache nicht ganz klar, dann warten wir halt noch ein Stück damit. Und wir ordnen uns einander unter, auch ein Stück entsprechend unserer Berufungen. Ich denke, ihr habt gemerkt, dass der Franken ist, dass wir doch verschiedene Personen sind, von unserer ganzen Veranlagung her, und die anderen 2 Ältesten sind nochmal ganz verschieden. Und da gibt es schon Sachen zu klären, wo ein Hirte die Kompetenz hat durch seine Berufung, seine Begabung, und wo ich sage, ja, du hast recht, so machen wir das, wie du das sagst. Und dann gibt es wieder eine Entscheidung, die mir irgendwie in meine Berufung hineinpasst. Und da würde Frank sagen, wenn du das so siehst, dann machen wir das lieber so. Also wir ordnen uns einander unter, aber wir gehen niemals in irgendwelche Dinge hinein mit dem Wissen, ich will das, ich weiß das und ihr müsst das nur noch merken, dass ich recht habe. Also das ist einfach unmöglich in einem Team. Gegenseitige Unterordnung auch in Richtung der verschiedenen Berufungen, die Gott gegeben hat. Also das Ältestenteam kann eben Hirten oder Propheten oder Lehrer oder ähnliche Berufungen haben. Ältestenteam ist also etwas, was die Gemeinde regiert. Aber in diesem Team gibt es diese verschiedenen Berufungen, die eben dann auch so verschieden funktionieren können. Und das ist ein großes Vorrecht. Das ist wirklich darin, ist Weisheit Gottes. Das ist sehr entspannend. Wir können uns gegenseitig trösten. Irgendeiner von uns hat ein übles Gespräch, ist auch persönlich da verletzt oder traurig, hat investiert und irgendwie ging es schief, was auch immer. Dann können die anderen sagen, komm, jetzt beten wir erstmal für dich. Jetzt holen wir dich erstmal wieder raus aus dem Loch. Alles was der eine Pastor alleine nicht hat. Wo er alleine mit klarkommen muss, alleine zurechtkommen muss. Oder der Sektenbeauftragte kommt oder es gibt Druck von außen. Irgendwelche Dinge, die auch durchzustehen sind, durchzukämpfen sind. Und du bist eben nie alleine. Und das ist einfach exzellent. Und das möchte ich nie wieder vermissen. Und das will ich so am Schluss betonen. Das ist das, was das Wort sagt. Und weil es das Wort sagt, funktioniert es auch. Und wir sind das lebende Zeugnis, dass es gehen kann seit 12 Jahren. Und wir haben auch Phasen erlebt, wo der Teufel versucht hat, uns 4 auseinanderzukriegen. Haben wir erlebt. Aber wenn weiche Herzen da sind, hat er ganz wenig Möglichkeiten, ganz wenig Spielraum, irgendetwas landen zu können. Also so ist ein großer Schutz da. Und diese Ältestenschaft ist gar nicht in erster Linie das, was uns verbindet, sondern das, was uns in erster Linie verbindet, ist eine Freundschaft. Also ich kann sagen, dass meine besten Freunde auch meine Ältesten oder Mitältesten sind. Und wir tun auch Dinge zusammen, unternehmen Dinge zusammen und kennen uns sehr, sehr gut. Das ist auch eine Hilfe, weil die anderen zwei ja im Beruf sind. Der eine davon ist viel auf Montage, sodass er an manchen Treffen gar nicht teilnehmen kann. Und wir trotzdem wissen, dass es auch im Sinne vom Jan. Und da werden wir das so tun. Wir telefonieren dann halt viel und versuchen so auch auf dem gleichen Stand zu sein. Also in diesem Team gibt es eine ganz hohe Verbindlichkeit, gibt es Rechenschaft, aber gar nicht mehr in der Form, dass wir das abfragen müssen, sondern wir erzählen von uns aus, wie es steht. Wir können sagen, hier bin ich irgendwie matt, ich habe überhaupt keine Lust mehr zum Beten, hier bin ich frustriert, das gelingt mir nicht, mein Kind in der Schule hat jetzt die 3. 6 hintereinander und in Mathe sieht es so schlimm aus. Und all diese Geschichten, all das kann irgendwie im Ältestenteam besprochen und bebetet werden. Also der Leiter ist mit keinem Ding mehr alleine. Und das finde ich irgendwie super. Ja, jetzt bin ich soweit durch mit meinen Sachen. Ja, gerne.
So, dieser apostolische Dienst, das hört sich so hoch an, gell? Aber das ist schon grafisch richtig dargestellt. Es ist daneben. Diese Leute sind auch Freunde, sind auch Menschen, die nicht alles wissen, haben, können. Es ist noch gar nicht so lange her, da kamen Heidi und ich mal nach Zwickau und waren in einem moralischen und auch geistlichen Tief. Es war eine schlimme Geschichte passiert und wir waren am Boden zerstört. Und dann haben wir erlebt, dass sie mit uns gebetet haben. Das war so, wie eine Mutter ihr Baby in den Arm nimmt. Und sie haben gebetet, alle, wie sie da waren, haben uns die Hände aufgelegt. Und dann kamen Worte vom Herrn zu uns, die uns aufgebaut haben in relativ kurzer Zeit. Die Tränen flossen und wir wurden ganz schnell geheilt. Ich meine, das solltet ihr auch wissen, dass das sind alles Menschen, die nicht alles haben. Wir brauchen einander. Das wird immer so sein im Leib Christi, dass wir einander brauchen. Und dass der Herr uns auf diese Weise am effizientesten helfen kann, wenn wir unsere Herzen öffnen und unsere Leben miteinander teilen. Das ist so etwas Kostbares und das hat der Leib Christi in unserem Land lange genug vermisst. Und wir sind froh zu sehen, dass das anfängt zu wachsen und an Reife zunimmt. Und ich hoffe sehr, dass das schnell an Reife zunimmt. Dankeschön.